Ja, wir kommen dann zum nächsten Buch, zum Judasbrief. Am Donnerstagabend saß ich noch mit einem jungen Mann in einem unserer schönen Wiener Cafés und habe diesen jungen Mann gefragt, warum er in den letzten Wochen bei uns in der Gemeinde aufgetaucht ist und wo er sonst sich so in der Wiener Gemeindeszene rumgetrieben hat, und erzählte mir, dass er einen guten Monat in einer Gemeinde war, wo er auch ungefähr 6 Monate lang einen Männerkreis besucht hat, und dass er aber nach einem Monat oder nach diesen 6 Monaten aufgehört hat, diese Gemeinde zu besuchen. Und da fragte ich ihn ja, warum denn? Und er sagte mir, ja, in dieser Männerrunde, da haben wir das letzte Mal, dass ich da war, gemeinsam ein Video geguckt von einem Evangelisten namens Billy Smith. Und ja, in diesem Video wird eben geschildert, wie bei der Evangelisation Heilungen stattfinden. Besonders talentiert scheint der Billy Smith zu sein mit Beinen, die nicht gleich lang sind. Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon von Billy Smith gehört hat. Ich noch nie, bis ich es im Internet nachgeguckt habe. Aber irgendwo, ja, wachsen oder schrumpfen da die Beine. Und das kann man ja einfach mal so stehen lassen. Ich bin nicht der Überzeugung, dass heute noch solche Heilungen so konsequent stattfinden, dass man das in so einer Evangelisation immer wieder wiederholen könnte, von der Bibel her. Aber das können wir einfach mal so stehen lassen. Aber darüber hinaus gibt es auch ein Wohlstandsevangelium, was dieser Billy Smith verteidigt oder was er predigt, was er verkündigt. Du musst nur genug glauben und dann kriegst du auch das, was du dir wünschst. Aber das können wir einfach mal alles so stehen lassen. Tatsache war, dass der Leiter dieser Männerrunde gesagt hat, wir wollen aber keine Position beziehen. Und er sich gesagt hat, ich darf jetzt nicht anhand der Bibel mein Misstrauen oder mein Zweifel an diesem Dienst dieses Mannes ausdrücken. Und ich denke mal, diese Situation, die ihn dann auch dazu verleitet hat, dass er gesagt hat, diese Gemeinde kann ich nicht weiter besuchen, wenn hier nicht offen von Gottes Wort ich in der Lage bin, Dinge zu beurteilen. In diese Situation hinein spricht der Judasbrief. Ja, denn er sagt uns, wie wichtig es ist, dass wir für den Glauben kämpfen. Dass wir für den Glauben eintreten und dass wir sehr wohl Positionen einnehmen zum Wohle unseres eigenen geistlichen Lebens, aber auch zum Wohle der anderen um uns herum. Wenn wir uns den Hebräerbrief, den Judasbrief, so, die Batterie stürzt ja gerade ab. Probieren wir es mal so. Hier passiert gar nichts. Na? Ah, die Technik. Jetzt ist das alles gefroren. Okay, das ist natürlich nicht so glücklich. So, jetzt aber. Gut, wenn wir das Buch einmal, bevor wir jetzt darauf zu sprechen kommen, versuchen zusammen zu... hier läuft gar nichts mehr, das ist aber okay. Wenn wir das Buch versuchen zusammenzufassen, so können wir sagen, Judas will, dass seine Leser verstehen, zuerst einmal, wer seine Gegner, wer seine Widersacher sind. Ja, denn es war ja nicht, dass Judas oder Petrus, von dem wir auch vorher gelesen haben, jetzt hier sich irgendwo einfach versucht haben, eine Gruppe von Menschen auszusuchen, die sie jetzt bombardiert haben. Nein, sehr wohl hat Judas hier diese Irrlehrer, die haben auch ihn angegriffen und haben seine gesunde Lehre, die er gepredigt hat, angegriffen. Und so will Judas jetzt mit diesem Brief, den wir gleich auch gemeinsam lesen werden, zuerst einmal wollte er, dass seine Leser verstehen, wer denn seine Gegner, wer seine Widersacher sind, und letztendlich, dass Judas Widersacher zu vergleichen sind mit den eschatologischen Widersachern von Gottes Volk. Ja, dass hier also diese Irrlehrer einzuordnen sind mit all denen, die auch bisher Widersacher von Gottes Volk waren. Im ganzen Alten Testament sehen wir eine ganze Latte von Gruppen oder von Menschen, die auch andere in die Irre geführt haben. Und mit diesem Brief will er jetzt veranschaulichen, diese Irrlehrer, die hier die gesunde Lehre angreifen, sind in dieselbe Kategorie zu setzen. Als zweites, ja, will Judas, dass seine Leser verstehen, auf welch ein eschatologisches Gericht sie sich hinbewegen. Also, was erwartet sie, wenn Jesus Christus zum Gericht kommt? Was ist das Schicksal von Judas Widersachern? Und auch hier leitet er das ab, wieder in einer logischen Schlussfolgerung, wenn im Alten Testament, in den Geschichten, die euch überliefert sind, dieses Gericht den Verführern und den Irrlehrern, den Feinden des Volkes Gottes zugekommen ist, dann auch sehr wohl diesen Feinden des Volkes Gottes, die sich jetzt in die Gemeinde eingeschlichen haben. Aber dann drittens schließt Judas auch dieses Buch mit dem Anliegen, dass seine Leser verstehen, was die Strategien für den Umgang mit solchen Irrlehrern in der Gegenwart sind. Wie können sich die Lehrer selbst vor der Irrlehre schützen erst einmal und wie können sie dann auch anderen helfen, dass die bereits in den Fängen der Irrlehrer gefangen sind, dass auch sie gerettet werden. Ja, also wie kann ich mir selbst konfrontiert von der Irrlehre helfen und wie kann ich anderen, die in die Fänge der Irrlehre geraten sind, retten und helfen. Das vielleicht mal die Zusammenfassung, worum es in diesem Buch geht. Nun, wir vergleichen das mit dem 2. Petrus 2 oder dem 2. Petrus allgemein, den wir heute Morgen gelesen haben und heute Nachmittag dann weiter betrachtet haben. Da ging es um den Eifer, um bei der gesunden Lehre zu bleiben, dem rechten Weg zu bleiben. Ja, dass wir nicht von diesem wahren Weg abkommen auf den falschen Weg, der uns nicht zu dem Ziel, was uns als Christen, was uns als die Gemeinde Jesu Christi gesetzt ist, abkommen. Judas dagegen, da geht es jetzt nicht darum, dass ich nicht von diesem Weg abkomme, es ist also nicht nur auf mich selbst bedacht, sondern es ist jetzt auch, wie gehe ich mit anderen Irrlehrern um? Ja? Wobei der 2. Petrus auf mich eigentlich bezogen ist, wie kann ich selbst am Ziel ankommen, kommen wir jetzt im Judas, wie kann ich andere davor retten, dass auch sie nicht auf dem falschen Weg bleiben, sondern auf den rechten Weg gestellt werden. Wir sehen also hier schon, wenn wir alleine uns nur das grobe Buch ansehen, ist es eine klare Aufforderung für Sie und für mich, dass wir Position ergreifen, dass wir unseren Mund öffnen. Und warum ist das so wichtig? Warum ist das so wichtig? Diejenigen, die diese Irrlehre verbreiten und diejenigen, die diesen Irrlehrern folgen, auf die wartet ein Gericht. Auf die wartet eine Auswirkung, dass wenn wir konsequent die Geschichte des Alten Testamentes weiterdenken und wie Gott mit Sünde, mit Stolz, mit Lust, mit Gottlosigkeit bisher umgegangen ist, wenn Gott so weitermacht, dann sollte das für einen jeden von uns eine Warnung sein und sagen, ich muss Position ergreifen. Ich muss anderen helfen. Und wie Bruder Netzburg gesagt hat, nicht, indem ich meine Nase rümpfe oder versuche, ja, auf meinem Millimeter, Meter, was auch immer er gesagt hat, ja, nur nach irgendwelchen Irrlehren zu suchen. Nein, es ist die Ewigkeit der Menschen um uns herum damit verbunden. Und so wollen wir uns in diesem Sinne jetzt dem Judasbrief heute Abend zuwenden. Nun, zuerst einmal müssen wir dabei jetzt über die Beziehung zwischen Judas und dem 2. Petrus sprechen. Die Ähnlichkeit zwischen Judas und 2. Petrus ist sehr offensichtlich. Ja? Es kann hier nicht sein, dass beide unter Inspiration frei geschrieben haben und dann ein so ähnliches Buch geschrieben haben. Es muss also irgendwo eine Verbindung zwischen diesen beiden Büchern gegeben haben oder es muss eine Verbindung geben. Ja? Einige von Ihnen haben sich gefragt, wo habe ich denn heute Nachmittag eigentlich in dem Manuskript, was Sie vorliegen, aufgehört? Ich habe den ersten, zweiten, dritten Punkt behandelt, den vierten, fünften nur ganz kurz angestrichen, kaum was darüber gesagt und dann die Zusammenfassung gemacht. Nun, der Grund, warum das okay ist, dass wir über den vierten und fünften Punkt nicht gesprochen haben im Manuskript, ist, weil Judas noch sehr viel intensiver auf diesen vierten und fünften Punkt eingeht. Ja? Denn von 25 Versen, die wir im Judasbrief haben, finden wir entweder genau denselben Vers oder ein Teil dieses Verses in 15 der Verse im 2. Petrus, hauptsächlich im 2. Petrus Kapitel 2. Ja, also verbetum, teilweise direkt dieselbe Wortwahl, teilweise sind es einige Anspielungen. Ja, wir haben jetzt heute Nachmittag schon die Anspielung, ja, auf das, dass die beim Liebesmahl dort schmausen und dort, ja, letztendlich in ihren eigenen Schwelgereien sich vertiefen. Wir haben die Anspielung auf Engel in beiden Büchern gehabt. Wir haben das Gericht über Sodom und Gomorra, was ausgesprochen wurde. Das Gericht über, Gericht über die Engel, ja, was auch immer diese Engel auf sich haben, die aus dem Himmel herabgekommen sind und sich ihren Lüsten hingegeben haben. Und so haben wir ganz unterschiedliche Verbindungen zwischen den beiden Briefen, die nicht zu verleugnen sind. Aber andererseits ist es auch unmöglich, dass der eine bei dem anderen einfach abgeschrieben hat. Ja, dass einfach der Judas sich gesagt hat, Mensch, das, was der Petrus da gesagt hat, das fand ich gut. Und jetzt einfach so das übernommen hat. Nein, das ist das Problem, dass die Reihenfolge, in der die einzelnen Punkte erwähnt werden, die Reihenfolge, in der Judas seine Abhandlung macht, ist eine ganz andere Reihenfolge als die des Petrus. Es werden Details ausgelassen, es werden zusätzliche Details noch eingefügt. Also, dass sie einfach nur eine beim anderen abgeschrieben haben, kann auch nicht die Antwort sein. Es gibt also jetzt eigentlich drei Möglichkeiten, drei Lösungsansätze. Das eine wäre, dass Judas den zweiten Petrusbrief vorliegen gehabt hat. Ja? Die andere Möglichkeit wäre, dass Petrus den Judasbrief vorliegen hatte. Nun, von den beiden Optionen wäre eigentlich die Option, dass der Judas den Petrusbrief vorliegen hatte, wahrscheinlicher. Denn, wenn wir hier einmal sehen, in Judas Vers 4, dort heißt es, denn es sind etliche Menschen neben eingeschlichen. Ja, er redet hier in Vergangenheit, in Gegenwart, sie sind bereits eingeschlichen, sie sind bereits in der Gemeinde. Wenn wir daran erinnern, was hatte Petrus vorhin gesagt? Er hat gesagt, es werden Irrlehrer sich einschleichen. Ja, das, was also bei Petrus noch eine Warnung war, das kommt auf die Gemeinde zu, ist jetzt bei Judas, es ist bereits geschehen. Von insofern würde ich auch denken, dass der Judasbrief nach dem zweiten Petrusbrief geschrieben wurde. Wenn der eine also 66, 67 geschrieben wurde, der zweite Petrus, dann haben wir den Judas eher am Ende der 60er, 68, 69. Ja, um die Zeit herum. Aber es gäbe auch noch eine dritte Option. Nicht, dass Judas jetzt seinen Brief geschrieben hatte und den Petrusbrief vorliegen hatte und gesagt hatte, ja, diesen Punkt, den könnte ich auch noch verarbeiten. Ja, oder dass Petrus das mit dem Judasbrief gemacht hat. Sondern eine dritte Option ist, dass beide ein Dokument vorliegen hatten, auf das sie jetzt hier in ihren Briefen Bezug nehmen. Und das wäre wirklich die Option, für die ich tendieren würde. Es gibt eigentlich für alle drei Optionen so einiges an Gründen, aber darauf wollen wir jetzt auch nicht eingehen, weil wir uns wirklich auch dem Text zuwenden wollen. Aber das, was ich annehme, ist, dass hier vielleicht ein Traktat vorlag, was von den Aposteln geschrieben wurde, um die Gläubigen, frisch Bekehrten, wie in einem Katechismus vielleicht, zuzurüsten, dass sie den Irrlehren gewappnet sind. Und dass jetzt unter Inspiration Petrus und Judas auf dieses Dokument Bezug nehmen, dieses Dokument, was wir heute nicht vorliegen haben, aber sie Bezug nehmen, um eben die Gemeinden zu ermahnen. Und in diesem Dokument wird nicht nur das Alte Testament verarbeitet, sondern auch Apokryphen, also extra biblische jüdische Schriften, die auch hier herangezogen wurden als eine Veranschaulichung, als eine Warnung, wie Gott mit Gericht umgeht. Ich habe diesen Vergleich jetzt nirgends gesehen und weiß nicht, ob ich mich damit auf Glatteis begeben würde. Ja, aber ich sage das einfach mal so als eine These. Darüber können Sie ein bisschen sich nachdenken und vielleicht die Studenten oder auch einige der Professoren können dann nachher sagen, ah, das würde ich mir nochmal gut überlegen, Kai. Aber ich sage es einfach mal. Ja, nehmen wir einmal an, C.S. Lewis. Ja, C.S. Lewis spricht oft irgendwo in Geschichten, in die nicht unbedingt wahre Münze sind, teilweise ziemlich abgespacete Sachen, ja, Dinge, die normalerweise nicht in unserem Leben passieren. Aber ich kann durchaus in einer Predigt vielleicht darauf Bezug nehmen, dass ich sage, die Wahrheit, die hier C.S. Lewis versucht hat zu veranschaulichen, die hat durchaus etwas an sich. Und dass genauso vielleicht auch hier so als Veranschaulichungsmaterial so manche Quelle aus dem jüdischen, apokalyptischen, jüdischen, apokryphischen herangezogen wurde als eine Veranschaulichung. Und das jetzt, weil sowohl Petrus als auch Judas und ihr Publikum, diejenigen, die ihre Briefe gelesen haben, vertraut waren mit diesem Material, nutzen sie das, um die Ernsthaftigkeit, die Gefahr der Irrlehren und des Gerichts, was auf sie wartet, dass sie dieses Material, mit dem beide Partien vertraut waren, jetzt heranziehen. Und dass Petrus und Judas aber dieses Material sehr unterschiedlich, wenn auch ähnlich, in ihren Briefen verarbeiten. Aber wir kommen noch zu einem zweiten Problem, was wir vielleicht von Anfang an gleich ansprechen müssen. Und das ist, dass wir teilweise starke Unterschiede in den Textmanuskripten des Judasbriefes haben. Ja? Und einige oder jemand hat mich angesprochen und gesagt, ah, das war heute Nachmittag nicht so praktisch, dass ich eigentlich meine ganze Arbeit basiert habe auf dem Schlachter 2000 Text, wobei Sie in Ihren Notizen und wahrscheinlich auf Ihrem Schoß zumeist die Lutherbibel hatten. Es war ein bisschen schwer, mir zu folgen. Heute Abend werden wir das Problem nicht haben. Ja? Denn die Luther 84 folgt einem ganz bestimmten Textfamilie, ja, von griechischen Manuskripten. Und das ist heute Abend eigentlich bei uns angesagt, dass wir eher diesen griechischen Text folgen. In Fragen, wo also vielleicht der eine Text gegen den anderen Text steht, würden wir eher hier mit dem Text, auf der auch die Luther 84 basiert, heute Abend dort uns fügen. Nun, einige von Ihnen haben keine Ahnung, wovon ich rede. Das ist auch okay. Ja? Aber ich hoffe, dass die Studenten ein bisschen was anfangen können mit dem, was ich eben gesagt habe. Und das also als Erklärung, warum ich heute Abend auch die Lutherbibel dann benutze, wo wir so einiges finden, was anders ist als in der Schlachter 2000. Es tut mir auch leid, dass ich das heute Nachmittag so benutzt hatte. Ich bin einfach sehr vertraut mit der Schlachter 2000 und hätte vielleicht das kommunizieren sollen mit dem Büro hier, dass wir eher den Schlachtertext ablichten als den Luthertext. Nun, darüber hinaus nicht nur der Text, sondern auch teilweise die Übersetzung. Wie Bruder Nesvogel heute Morgen gesagt hatte, gibt es viele von diesen Hapax Legomenon, ja, Legomena, also diese Wörter, die nur ein einziges Mal im Neuen Testament erscheinen. Und wo wir davor stehen und sagen, okay, wir haben keine Ahnung, wie dieses Wort vielleicht in unterschiedlichen Kontexten übersetzt wird, und müssen wirklich ein bisschen spekulieren, wie man das jetzt am besten übersetzt. Ja? Und von daher wird es heute Abend so einige Punkte geben, wo ich sage, so, und das ist das, was jetzt hier steht, ohne groß zu erklären, wie ich zu diesem Schluss gekommen bin, ja? Entweder auf dem Text oder auf der Übersetzung basierend, weil wir eben versuchen, das ganze Buch heute Abend hier aufzuwickeln, wird es ein bisschen schwierig sein, auf diese einzelnen Punkte genauer zu sprechen zu kommen. Aber Tatsache ist, dass bei all diesen Text- und Übersetzungsproblemen es erstaunlich ist, wie Gottes Wort so geschrieben ist, dass trotz dieser Schwierigkeiten es sehr verständlich und deutlich für uns ist. Und dafür können wir dankbar sein und müssen uns nicht verunsichert fühlen. Dann kommen als Drittes dann auch noch in unserer Einleitung zu diesem Problem der Zitate von den Apokryphen. Wenn wir hier im Judasbrief aufgeschlagen haben, die Verse 14 und 15 sind wortwörtlich eine Abschrift von einem Buch aus den Apokryphen, nämlich dem ersten Henoch, ein Buch, was zwischen 100 vor Christus und 100 nach Christus geschrieben wurde. Wahrscheinlich eher früher, denn es wird ja, wie gesagt, hier verbatim zitiert beim Judas, den wir eher in den 60er Jahren ansiedeln würden. Hier ist die Rede von einer Prophetie, die Henoch geweissagt hatte und die dann hier in Vers 14 und 15 zitiert wird. In Vers 9 war die Rede von einer Geschichte von Michael, dem Erzengel, und einer Unterhaltung, die er mit dem Satan hatte. Und wenn wir überlegen, sehen wir nirgendwo im Alten Testament eine Geschichte, eine Begegnung zwischen dem Erzengel Michael und dem Teufel. Auch hier müssen wir also, auch das kommt aus einem apokryphischen Buch, und zwar der Himmelfahrt des Mose. Auch hier ein Buch, was vor und nach Christus Zeit, also um die Zeit Christi herum, geschrieben worden sein muss. Beide Bücher hatten ein hohes Ansehen in der frühen Kirche genossen, aber es macht sie noch lange nicht kanonisch, bedeutet vor allem nicht, dass Judas sie als kanonisch angesehen hat. Er zitiert sie zwar hier, aber es ist nicht, dass er ihnen denselben Stellenwert zuweist, wie zum Beispiel wir morgen sehen werden, den Schriften des Paulus. Ja, und ich bin dankbar, dass Dr. Nesvogel jetzt eben schon ein bisschen über die Kanonisierung gesprochen hat und erklärt hat, sodass ich jetzt nicht drauf eingehen muss. Ja, es gibt also mehrere vielleicht Erklärungen oder Verteidigungen dessen, was Judas hier macht, wenn er sehr deutlich das, was vielleicht Petrus im zweiten Petrusbrief nur angedeutet hat, das macht jetzt hier Judas ausdrücklich, nämlich dass er Bezug nimmt auf diese apokryphischen Schriften. Der Bibelkommentator Lenski sagt dazu, Judas bestätigt die Aussage aus der Himmelfahrt von Mose und gebraucht Sprache und Phrasen, die dem Buch Henoch sehr ähnlich sind. Das wäre also sein Ansatz, wie er hier erklärt, was Judas hier macht. Dass die Sprache einfach adoptiert wird. Ja? Moorhead sagt, Judas zitiert einen Abschnitt aus einem nicht-kanonischen Buch, nicht weil er das ganze Buch als wahr betrachtet, sondern weil er diese bestimmte Aussage als von Gott anerkennt. Ja, wenn also hier die Rede ist, das ist eine Prophetie, die der Henoch gemacht hat, Henoch, von dem wir ja auch im 1. Mose 5 lesen, dann ist uns das vielleicht in der Bibel nicht aufgeschrieben worden, aber das, was jetzt, nicht das ganze Buch Henoch, sondern diese Aussage, diese Prophetie des Gerichtes, wenn der Herr mit seinen Engeln kommt, die stimmt durchaus. Ja, wir wissen, Henoch hat existiert und wir können jetzt unter Inspiration auch annehmen, ja, dass diese Aussage wenigstens besiegelt ist, als dass es sich wirklich so zugetragen hat. Dadurch, dass es eben jetzt hier in dem Judasbrief zum Ausdruck kommt. Nun, es wäre vielleicht ganz ähnlich, das Zitat von den Apokryphen hier, wie wenn Paulus so manchen griechischen Poeten zitiert, in der Apostelgeschichte oder auch im Korinther oder im Titus. Ohne dass er alles, was diese Propheten jemals geschrieben haben, gutheißen würde. Der Bibelkommentator Green sagt, Judas gebraucht diese Zitate und Anspielungen, mit denen sein Publikum sehr vertraut war, als Veranschaulichungen. Es ist eigentlich überraschend, dass nicht mehr biblische Schreiber sich auf diese im 1. Jahrhundert nach Christus weit verbreitetes Material beziehen. Weil wenn wir mal genauer nachbohren, ist es überraschend, dass Paulus doch, ja, wenn er zum Beispiel, wenn Paulus an dieser Stelle spricht, dass Christus, der Christus ist euch gefolgt mit diesem Felsen, auf dem das Wasser kam, ja, im 1. Korinther 10, dass das auch eine Anspielung eigentlich ist auf apokryphische Literatur. Oder wenn Paulus im 2. Timotheus 3, Vers 8 die Namen derjenigen, die in der Rebellion gegen Mose standen, nämlich Jannes und Jambres, wenn er deren Namen nennt, ja, dass es eine Rebellion unter Mose gegeben hat, das wissen wir, aber dass diese beiden Jungs Jannes und Jambres hießen, da haben wir keine Ahnung von. Aber in den Apokryphen werden diese Namen gegeben und Paulus auch hier hat eine Anspielung auf diese Apokryphen, sodass wir sagen können, das ist jetzt durchaus dadurch, dass es in dem Kanon jetzt in der inspirierten Schrift erscheint, dass es bestätigt wird. Auch bei dem Schreiber des Hebräerbriefes scheint das Werk Philos immer wieder zu klingen. Einige sagen sogar, dass Philo das den Hebräerbrief geschrieben hat. Das sagen wir natürlich nicht. Aber so sehr ist halt hier einiges von seinen Worten wieder. Also, es sind Anspielungen auf Material, mit dem das Publikum vertraut war. Ja, und ich denke mal, das ist einfach der Grund, warum sowohl Petrus als auch Judas jetzt dieses Material heranzieht. Ohne dass sie sagen, alles, was hier gesagt wird, ist wahre Münze, ohne zu sagen, ja, dass es inspirierte kanonische Schriften sind. Es eignet sich einfach für das Argument, was sowohl Petrus als auch Judas versuchen hier zu verfolgen. Es passt da rein. So viel also vielleicht zu diesen drei einleitenden Problemen, die, wenn wir den zweiten Petrus, aber vor allem den Judasbrief betrachten, berücksichtigen müssen. Kommen wir jetzt vielleicht zu dem Text. Was wir heute Abend machen wollen, ist, dass wir einfach gemeinsam diesen Text lesen und Vers für Vers durcharbeiten. Vielleicht etwas über in den Versen 1 und 2 zu sagen über den Autor und Empfänger. Und wir haben hier eigentlich das 2x3 der Erlösten. Es gibt hier zwei unterschiedliche Beschreibungen der Erlösten, die wir gleich hier lesen werden. Zuvor jedoch heißt es hier ganz in Vers 1, Judas, ein Knecht Jesu Christi und Bruder des Jakobus. Ja, es ist interessant, Judas, der genauso wie Jakobus, der Schreiber des Jakobusbriefes, ein Bruder, ein Stief- oder ein Halbbruder von Jesus war. Beide haben sie jetzt einen Brief geschrieben. Beide haben sie lange Zeit gezweifelt und sind dann aber wahrscheinlich auch angesichts der Auferstehung zum Glauben gekommen. Und einfach diese Demut des Judas, dass er sich nicht als Bruder Jesu Christi bezeichnet, wenn er sich auch als Bruder des Jakobus bezeichnet, sondern als Knecht Jesu Christi. Derjenige, der über seinen eigenen Bruder gespottet hat, nennt ihn jetzt Herr und nennt sich selbst Sklave, ja, Knecht Jesu Christi. Und ich denke mal hier, dieser, der einst ein Spötter war und jetzt zu einem Knecht Jesu Christi geworden ist, schreibt in diesem Brief über Menschen, die letztendlich die Herrschaft Jesus Christus als Herrn verleugnen, zu Spöttern geworden sind. Und sein großes Anliegen ist auch, dass sie wieder zu Knechten Jesu Christi zurückgewonnen werden. Und so schreibt jetzt hier der Judas drei Beschreibungen von den Erlösten. Sie sind die von Gott, dem Vater, Geliebten, sie sind die von Jesus Christus, dem Sohn, Bewahrten, und sie sind von Gott, dem Vater, Berufenen. Er schreibt hier, den Berufenen, die da geliebt sind, in Gott, dem Vater und bewahrt für Jesus Christus. In einigen ihrer Bibeln, wenn sie heute Abend der Schlachter folgen, dort wird zum Beispiel jetzt das Wort als die Geheiligten übersetzt, aber wir übersetzen hier, so wie auch die Lutherbibel es sagt, dass sie geliebt sind von dem Vater. Es ist sehr interessant, wenn wir das jetzt in Zusammenhang mit den letzten Versen setzen, wie hier eigentlich wie ein Sandwich, ja, Deckel oben, Deckel unten und was mittendrin, so wie eigentlich jetzt auch hier in diesem Buch, wo wir aufgefordert werden, uns selbst in der Liebe Gottes zu bewahren. Ja, denn das ist das, was wir dann in Vers 20, 21 lesen werden. dass wir hier das Buch eigentlich anfangen und aufhören, dass wir bewahrt sind in der Liebe des Vaters. Ja? Genauso wie also im Petrusbrief. Wir werden aufgefordert, allen Eifer dran zu setzen, dass wir bei der Sache bleiben, dass wir auf dem richtigen Weg bleiben. Aber es ist fest verankert darin, dass Gott uns liebt, dass Gott uns bewahrt und dass Gott uns berufen hat. Und derjenige, der uns berufen hat, der wird auch das uns zum sicheren Ende führen. Ja, also hier wieder, er fängt das Buch an und auf und verankert damit fest, ja, es ist nicht, dass wir uns selbst retten, es ist nicht, dass wir uns selbst irgendetwas Geistliches behelfen könnten, aber nichtsdestotrotz legen wir allen Eifer dran, dass wir unser Teil tun, um auf diesem Weg zu bleiben. Und wenn wir dann in Vers 2 lesen, Gott gebe euch viel Barmherzigkeit und Frieden und Liebe. Das ist es, wofür Judas für die Empfänger des Briefes betet. Diese drei Bedürfnisse haben sie. Barmherzigkeit, Frieden und Liebe. Judas betet, dass die Empfänger des Briefes in Zeiten der Öllehre, wo Christen sich mehr und mehr in ihrer verkehrten Lehre ihren eigenen Lüsten hingeben, von der Barmherzigkeit Gottes, von der sie dringend abhängig sind, und von dem Shalom, dem rundum Wohlergehen, dem Frieden, das nur Gott ihnen schenken kann und der sich sie zu sich ziehen, in Liebe Gottes erfüllt werden. Ja, dieses mehr und mehr, gebe euch viel Barmherzigkeit, Friede und Liebe, anderen Bibeln übersetzt mit mehr und mehr, es ist schon fast, dass sie übergehen, dass sie davon explodieren. Ja, und das ist letztendlich die Herausforderung, die der Petrusbrief, aber auch Judas für uns an diesem Wochenende stellt. Dass wir alles dran setzen, dass wir diese Fülle von Gottes Barmherzigkeit, von Gottes Frieden, Gottes Lieben erfahren und erleben und realisieren. Gott hat es uns geschenkt und das ist unser Gebet, dass er uns zur Fülle schenkt, sodass wir nicht abkommen und in so manche verdrehte Irrlehre abrutschen. Es ist fest verankert in dem, was Gott für uns tut. Aber die Herausforderung ist genau das, was wir auch im Johannes 15 lesen. Nur wer in Verbindung zu mir bleibt, in Verbindung mit dem Weinstock, wird auch Frucht bringen. Ja, es ist Gott, der diese Verbindung möglich gemacht hat. Aber jetzt ist die Herausforderung für uns, dass wir unser Leben nicht aus selbstsicherer theologischer Sicherheit bestreiten und sagen, ah, ich bin sowieso sicher bei Gott, sondern dass wir alles dranlegen, um in dieser Verbundenheit zu der Barmherzigkeit, dem Frieden und der Liebe Gottes, der Liebe der Bewahrung und der Berufung Gottes zu bleiben. So viel also vielleicht hier über die Empfänger und wie jetzt also auch Judas hier schon uns aufzeigt, eigentlich schon in der Einleitung, aber dann auch in dem Abschluss, wie wir denn am besten vor Irrlehre gewappnet sind. Kommen wir zu Vers 3. Es ist interessant, dass dieses Buch sich eigentlich in drei Teile aufteilen lässt. Und zwar anhand des Wort Geliebte. Wir lesen hier in Vers 3, ihr Lieben, da es mir sehr am Herzen lag. Dann wiederum in Vers 17 lesen wir, ihr aber, meine Lieben, erinnert euch der Worte, die zuvor gesagt sind von Aposteln unseres Herrn Jesus Christus. Und dann noch einmal in Vers 20, ihr aber, meine Lieben, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben. Und so lässt sich dieses Buch eigentlich in drei Teile aufteilen. Das überrascht uns nicht, denn wir werden heute Abend sehen, dass der ganze Judasbrief sich in Triaden, in Dreiteilern aufteilen lässt. Ja, und so haben wir ja auch diesen Haupteinteilung des Buches, eigentlich jetzt die kurze Einleitung, dann diese drei Teile und dann am Ende eine Doxologie. Und so fängt ja dieses Buch an mit diesem ersten Geliebten. Und hier ist es, Geliebte erkennt das feststehende Urteil. In seinem Umgang mit den Irrlehrern will er ihnen jetzt erst einmal aufzeigen, den Gläubigen, den Empfänger des Briefes, wie das Urteil der Irrlehrer aussieht. Geliebte erkennt das feststehende Urteil. Er schreibt hier, ihr Lieben, da es mir sehr am Herzen lag, euch zu schreiben, von unser aller Heil hielt ich es für nötig, euch in meinem Briefe zu ermahnen, dass ihr für den Glauben kämpfet, der ein für allemal den Heiligen übergeben ist. Denn es sind etliche Menschen neben eingeschlichen, für die schon längst geschrieben ist solches Urteil. Gottlose sind sie, missbrauchen die Gnade unseres Gottes für ihre Lüste und verleugnen unseren heiligen Herrscher und Herrn Jesus Christus. Wir haben also hier jetzt erstmal einen Vorspann, bevor wir zu diesem feststehenden Urteil kommen. Ein Vorspann, in dem er eigentlich jetzt uns zuerst einmal den Grund des Briefes gibt. Eigentlich hätte Judas viel lieber einen Römerbrief geschrieben oder einen Epheserbrief. Etwas, wo er einfach die Schönheit des Evangeliums, die Größe des Heils seinen Lesern mitteilt. Es lag mir am Herzen, euch zu schreiben von unser aller Heil. Aber Judas hatte nicht diese Wahl. Er hat die Not in der Gemeinde gesehen. Er hat gesehen, dass das, was Petrus angekündigt hatte, das, was Paulus im Timotheus angekündigt hatte, es werden Irrlehrer auftreten. Das war jetzt so brisant, das Thema, dass er nicht den Brief schreiben konnte, den er eigentlich schreiben wollte, sondern aus Grund dieser Not heraus, er sah, der Glaube muss verteidigt werden. Der Glaube, wir müssen den Glauben bewahren. Und wir können nicht das zulassen, dass solche Irrlehren, wie wir sie heute Nachmittag auch beschrieben gesehen haben im 2. Petrusbrief, jetzt Einzug halten in die Gemeinde. Wir müssen hier Paroli bieten, wir müssen dafür kämpfen. Das ist also der Grund des Briefes, die Gesundheit des Glaubens, die Herausforderung des Briefes, der Kampf für den Glauben. Er sagt dann hier, ich hielt es für nötig, zweiter Teil von Vers 3, euch in meinen Briefen zu ermahnen, dass ihr für den Glauben kämpft, der ein für alle Male den Heiligen übergeben ist. Das, was die Apostel euch gelehrt haben, dass dieser Lehrkörper, das ist es, was es zu bewahren gilt. Dafür gilt es zu kämpfen. Und ich habe hier einfach mal ein Foto mitgebracht von einem Kampf. Und wenn wir einfach mal dieses Bild uns wirklich einprägen, ja, das, wofür wir berufen sind, ist nicht das, was auch Bruder Nesvogel heute Morgen schon angesprochen hat, ein bescheidenes Christsein. Ein gerade noch so durchkommen. Ein vor sich hertreiben lassen. Ich meine, sieht dieser Mann so aus, als ob er einfach alles auf sich zukommen lässt? Nein, wir sehen hier den Ernst des Lebens. Es geht hier um Leben und Tod. Es geht hier um tödliche Verletzungen. Und in diesem Kampf befinden wir uns. Und wir haben nicht die Wahl, dass wir einfach von der Seitenlinie, von der Zuschauertribüne zugucken, wie andere in den Kampf ziehen. Ein jeder von uns muss für den gesunden Glauben eintreten. Es ist kein Brief, der hier geschrieben ist an Pastoren, wo gesagt wird, hier, kämpft für den Glauben, sodass die Leute in eurer Gemeinde nicht vom wahren Glauben abkommen. Es ist eine Anforderung an jeden von uns, dass wir die Waffenrüstung anziehen und dass wir bemerken, es geht hier um Leben und Tod, und dass wir bemerken, wir sind in einem Kampf. Das Wort für kämpfen hier im Griechischen ist epagonizestai. Ja? Und dieses Wort Agonie, ja? Agony, was wir im Englischen haben, ja? Dass ich Blutschwitze schon fast. Ja? Das ist das, was hier ja, zum Ausdruck kommt. Es ist ein Kampf um Leben und Tod. Und ich glaube, wir alle haben die Gefahr, dass wir das zweite Kommen Jesu Christi aus den Augen verlieren und dass wir uns sehr ähnlich wie die Öllehrer, die heute Nachmittag beschrieben wurden, einfach gleiten lassen. Und das bringt also den Grund des Briefes, die Herausforderung des Briefes und dann auch die Notwendigkeit des Briefes, denn obwohl Judas etwas anderes gerne geschrieben hätte, so sieht er jetzt hier in Vers 4, es sind etliche Menschen neben eingeschlichen, für die schon längst geschrieben ist solches Urteil. Gottlose sind sie, missbrauchen die Gnade unseres Gottes für ihre Lüste und verleugnen unseren alleinigen Herrscher und Herrn Jesus Christus. Wir haben eine Verkehrung der Gnade Gottes. Genau das, was wir heute Nachmittag schon gesehen haben. Wir haben hier eine Verleugnung der Herrschaft Gottes. Ja? Sie verleugnen unseren alleinigen Herrscher und Herrn Jesus Christus. Also genau eigentlich sehr ähnlich wie das, was auch schon der zweite Petrusbrief beschrieben hatte. Über die Gottlosigkeit kommen wir dann auch später noch zu sprechen. Und so wollen wir jetzt heute Abend eigentlich die Punkte aufgreifen, die wir heute Nachmittag im zweiten Petrus nicht erwähnt haben. Nämlich zuerst einmal, dass das Urteil über die Irrlehrer bereits feststeht. Und wenn wir jetzt in Versen 5 bis 10 weiterlesen, so sehen wir, es ist erst einmal Gottes Urteil über den Stolz und die Lust der Irrlehrer. Und ich glaube, diese Stolz und Lust, das ist durchaus etwas, was wir heute Nachmittag auch schon herausgefunden und gesehen haben. Judas schreibt jetzt: Ich will euch aber erinnern, die ihr dies alles ja schon wisset, dass der Herr, nachdem er dem Volk einmal aus Ägypten geholfen hatte, das andere Mal umgebracht, die da nicht glaubten. Er fängt also jetzt hier an mit einer Liste von Geschichten aus dem Alten Testament und will damit die Gläubigen erinnern. Es ist etwas, was ihnen bereits schon gewusst ist. Wie gesagt, wenn sie dieses Traktat vielleicht schon als junge Gläubige von den Aposteln vorgetragen bekommen haben, was für ein Gericht auf die Irrlehrer kommen und gewarnt wurden vor den Irrlehrern, so waren sie durchaus entweder aus dem Alten Testament oder aus dem Traktat oder gar aus dem zweiten Petrus vertraut, ja, mit dem, wie es um die Irrlehrer stand. Und wenn dieses Urteil und diese Warnung schon so lange feststeht, dann zeigt sich jetzt hier die Ernsthaftigkeit dieser Lehre für die Gemeinde auf. Es gibt nur eins: Ihr müsst kämpfen für den Glauben. Alles andere würde den Glauben, ja, das Heil gefährden. Und deshalb musste Judas jetzt diesen Brief schreiben. Und wie er jetzt vorgeht, ist, dass er 5 Blöcke von Erinnerung hat. Er erinnert sie an Geschichten, er erinnert sie an dem, wie Gott in vorigen Zeiten gewirkt hat. Und dann wendet er diese 5 Blöcke von Schriften an auf die Irrlehrer. Und da geht er eigentlich sehr wie ein jüdischer Exeget vor. Wir haben es eigentlich mit einer sogenannten Midrasch-Exegese zu tun, wie wir sie zum Beispiel auch in Qumran, in den Funden dort erlebt haben. Und so viel also hier zu diesem Milieu, in dem Judas schreibt. Es ist durchaus ein jüdisches Milieu, ja, wenn er auch hier nicht nur ausschließlich an Juden diesen Brief schreibt. Vielleicht ist es an dieser Stelle gut, einmal eine Pause zu machen. So viel vielleicht zur Einleitung, bevor wir dann jetzt gleich hier zu sprechen kommen auf die einzelnen Geschichten, an die Judas jetzt das Urteil, was feststeht über die Irrlehrer, wie er das anlehnt an das Alte Testament. Gut, wir machen 5 Minuten Pause und dann setzen wir hier fort.